Eine Sache, die eben verschiedene Leute gefragt haben, woher wissen Sie dann, in welcher Übungsgruppe Sie gelandet sind? Wir werden auf der Webseite unter Aktuelles dann, wenn die Übungsgruppen verteilt sind, eine Zeile reinschreiben. Hier finden Sie die Informationen, wer in welcher Übungsgruppe ist. Das wird dann eine PDF-Datei sein, in der Sie nachgucken können, in welcher Gruppe Sie gelandet sind. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem LSF ist. Es kann sein, dass das System an Sie auch Benachrichtigungen automatisch rausschickt. Aber auf jeden Fall werden wir Ende nächster Woche auf der Dismod-Webseite auch die Informationen für Sie bereitstellen. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem ersten richtig inhaltlichen Kapitel, nämlich mathematische Grundlagen und Beweistechniken. Wir werden erst ein paar Notationen festlegen, die wir als Schreibweisen das ganze Semester über benutzen werden und die Sie in vielen anderen Vorlesungen auch immer wieder sehen werden. Also wenn ich hier so Doppelpunkt gleich schreibe, dann definiere ich einen Wert. Zum Beispiel, wenn ich schreibe x Doppelpunkt gleich 5, sage ich, der Buchstabe x ist ab jetzt genau die Zahl 5. Also x wird definiert als die Zahl 5. Oder m Doppelpunkt gleich geschweifte Klammer auf 1, 2, 3 geschweifte Klammer zu heißt, der Buchstabe m bezeichnet ab jetzt die Menge, also die geschweiften Klammern stehen dafür, dass jetzt eine Menge kommt, die Menge, die aus den Elementen 1, 2 und 3 besteht. Und was ich oft auch schreibe, ist so ein Doppelpunkt und dann so ein genau dann Wenn-Pfeil mit zwei Strichen. Dadurch, wenn ich den benutze, definiere ich eine Eigenschaft oder eine Schreibweise. Also zum Beispiel das, was hier steht, also dieses ME groß M, Doppelpunkt genau dann wenn, M ist ein Element von M. Da definiere ich, was diese Schreibweise heißt. Ich schreibe nämlich dieses kleine M, Element groß M, schreibe ich per Definition genau dann, wenn ich sagen will, das klein m ist ein Element in der Menge groß M. Und es gibt eine Reihe von Abkürzungen. Wenn ich sagen will, es gibt oder es existiert, werde ich hier an die Tafel einfach ex Punkt schreiben. Und wenn ich sage, für alle oder für jedes gilt irgendwas, dann schreibe ich f Punkt a Punkt, einfach für alle. Und so das werde ich mit s Punkt d Punkt abkürzen. Statt zu schreiben, wenn dann oder es impliziert, werde ich oft auch einfach so einen Pfeil, der von links nach rechts geht, schreiben. Also zum Beispiel das, was hier steht, Regen, Pfeil, nasse Straße, können Sie lesen als Regen impliziert, die Straße ist nass. Da ist auch wichtig, in welche Richtung der Pfeil zeigt. Die umgekehrte Richtung ist nämlich eine Aussage, die nicht unbedingt stimmt. Wenn die Straße nass ist, muss es nicht unbedingt geregnet haben. Das kann auch sein, dass ich mal eine Wasserflasche da ausgekippt habe oder so. Dann werden wir einen Pfeil in beiden Richtungen benutzen, um auszusagen, das eine gilt genau dann, wenn das andere gilt. Also zum Beispiel, die Klausur ist bestanden, genau dann, wenn diese Gesamtpunktzahl z größer gleich 50% ist. Und wir werden ganz oft in dieser Vorlesung mathematische oder formale Beweise für irgendwelche Behauptungen geben, die ich aufstelle. Und wenn ich so ein Kästchen ans Ende male, markiere ich damit, dass der Beweis zu Ende ist. Das ist je nachdem, bei wem Sie eine Vorlesung hören. Viele Leute benutzen so Kästchen, manche malen die auch aus. Viele schreiben auch QED als Aussage, dass der Beweis jetzt zu Ende ist. Wie gesagt, wir malen hier einfach ein Kästchen hin. Okay. Was wir uns in dem Kapitel als erstes angucken, ist, wie wir Wertebereiche benutzen, um Dinge zu modellieren. Und wir werden ganz oft Objekte von unterschiedlicher Art und Zusammensetzung uns angucken und die benutzen, um Dinge zu modellieren. Und für einzelne Teile des Modells werden wir angeben, aus welchem Wertebereich sie stammen. Was, wie wir zum Beispiel hier gesagt haben, ein Zustand in diesem Murmelproblem ist durch so ein Triple x, y, z charakterisiert, wobei x L oder R ist, y ist L oder R und z ist C oder D oder das Minuszeichen. Das war ein Beispiel dafür, dass so ein Triple ist eben ein Element aus einem Wertebereich, den ich gerade angegeben habe. Und na, was ist ein Wertebereich? Für uns ist ein Wertebereich eine Menge gleichartiger Werte, Und Wertebereiche bilde ich aus Mengen und irgendwelchen Strukturen, die ich über Mengen bilde. Und dazu gucken wir uns ein Beispiel an. Wenn ich die Karten von einem Skatkartenspiel irgendwie darstellen will, könnte ich das durch Wertebereiche zum Beispiel so machen, dass ich zum einen mal sage, Kartenarten ist per Definition die Menge, die aus den Worten Kreuz, Pik, Herz und Karo besteht. Dann habe ich Karten, wie habe ich das hier genannt? Kartensymbole. Da gibt es irgendwie die 7, die 8, die 9, die 10, Bube, Dame, König und Ass. Und dann gibt es die Karten selber. Naja, und jede Karte kann ich, naja, die Kreuz 7, dort bilde ich einen Tuppel. So Tuppel schreibe ich immer mit runden Klammern und sage, Kreuz, 7 ist, naja, das Tuppel, das mir die Kreuz 7 repräsentiert. Kreuz 8 ist das Tuppel, das mir die Kreuz 8 repräsentiert und so weiter bis Kreuz Ass. Und naja, statt Kreuz kann ich hier auch Pik nehmen und Herz oder Karo. Und die schreibe ich jetzt nicht alle hier hin. Karo Ass wäre hier die letzte Karte, die wir hier symbolisch hinschreiben. Okay, hier eine kurze Übersicht, welche Begriffe wir in diesem Kapitel uns genau angucken werden. Was hatten wir gesagt? Ein Wertebereich ist eine Menge gleichartiger Werte. Was ist überhaupt eine Menge? Das habe ich bis jetzt so benutzt und irgendwie gesagt, das Ding ist eine Menge und wir haben die geschweiften Klammern außenrum, um die darzustellen. Aber was genau ist eine Menge? Das gucken wir uns als nächstes hier an. Und was können wir mit Mengen machen? Wir haben irgendwie Mengen und Operationen, die wir darauf ausführen können. Das ist die Mengenlehre, dass wir Mengen vereinigen können oder schneiden können oder eine Menge, also die Differenz zwischen zwei Mengen bilden oder sowas. Das gucken wir uns als erstes in dem Kapitel an und danach werden wir uns angucken, welche Strukturen wir aus Mengen zusammenbasteln können, um zusammengesetzte Wertebereiche zu bilden. Das eine haben wir eben schon gesehen, die Tuppel, das kommt hier vor und das wird unter dem Begriff kartesische Produkte hier in der Vorlesung auch laufen. Dann haben wir auch, dass wir Wörter bilden können aus einzelnen Symbolen oder Folgen. Wir gucken uns an, was eine Relation ist, was eine Funktion ist. Und aus Mengen kann man wieder größere Mengen bilden, nämlich Potenzmengen. Auch das werden wir uns angucken. Und wir werden uns angucken, wie wir diesen Kalkül der Wertebereiche benutzen können, um Strukturen und Zusammenhänge zu modellieren. Und was ganz wichtig ist, das, was wir in dem Kapitel machen, werden Sie in allen anderen Kapiteln und auch im Rest von Ihrem Studium immer wieder brauchen. Das sind einfach Vokabeln, die Sie hier bereitgestellt bekommen, die Sie lernen und verstehen sollten, die uns das Leben einfach oft viel leichter machen, weil wir die richtigen Typen haben. Und das ist auch was ganz wichtig ist, das, was wir hier als Mengen und Strukturen, die wir über Mengen bilden können, kennenlernen. Das ist nichts anderes als das, was Sie in Programmiersprachen als Datentypen benutzen. Also Tuppel sind irgendwie Records und Folgen sind Arrays oder sowas oder Strings. Das ist genau das, was Sie in Programmiersprachen auch benutzen. Und der Ziel von diesem ganzen Kapitel 2 ist, naja, dass wir die Begriffe bereitstellen, die Vokabeln bereitstellen, präzisieren und was ich nebenbei machen will, ist Ihnen einige mathematische Grundlagen und Beweistechniken mit an die Hand zu geben. Also wir werden ganz viele Beispiele für Beweise sehen von Aussagen, die hier erstmal meistens noch ganz einfach und offensichtlich sind. Da ist es, dass ich Ihnen den Beweis dazu angebe, ist einfach, um Sie langsam an diese Sprache der Beweise ranzuführen. Das wird im Laufe des Semesters, werden die Beweise immer komplizierter oder schwieriger werden. Und Da geht es einfach darum, dass sie diese Sprache auch lernen und damit gut zurechtkommen können. Okay, fangen wir an mit dem Begriff der Menge. Was ist eine Menge? Da haben sich vor einiger Zeit Leute viele Gedanken drüber gemacht und Georg Cantor ist so um die Jahrhundertwende, um 1900 oder ein bisschen früher, mit einem Mengenbegriff gekommen, der irgendwie das beschreibt, was man sich so vorstellt. Eine Menge M ist eine Zusammenfassung von bestimmten, wohl unterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens, welche Elemente der Menge M genannt werden, zu einem Ganzen. Also irgendwie eine Menge ist ein Topf und in dem Topf sind Objekte drin. Und die Objekte, die da drin sind, sind die Elemente in dieser Menge. Klingt erstmal ganz plausibel. Da haben die Leute auch jahrelang mit gearbeitet. Als Notationen stellen wir uns ein bisschen was bereit. Wir schreiben klein m Element groß m, um zu sagen, klein m ist ein Objekt, das zur Menge groß m gehört. Also klein m ist ein Element der Menge groß m. Wenn ich sagen will, klein m ist kein Element der Menge groß m, dann streiche ich dieses Elementzeichen hier einfach durch. Also das heißt, m ist nicht Element in groß m. Okay, jetzt haben die Leute lange Zeit mit diesem Mengenbegriff gearbeitet und irgendwie gab es manchmal Sachen, die komisch aussahen. Und Bertrand Russell hat es präzisiert, was da irgendwie nicht stimmt mit dem Begriff. Also die Russellsche Antinomie nennt sich das, was wir jetzt kennenlernen. Und was sich daraus ergibt, ist, dass dieser naive Mengenbegriff, den wir eben kennengelernt haben, dass der problematisch ist und zu Widersprüchen führt. Und das heißt, dass wir, wenn wir Mengen benutzen, so ein bisschen aufpassen müssen und uns auf bestimmte Regeln einlassen. Und Russell hat das folgende Beispiel angegeben. Der hat gesagt, okay, sei n die Menge aller Mengen m, die sich nicht selbst als Element enthalten. In Symbolen schreibe ich hin, also so ein Objekt M ist ein Element in der Menge groß N, per Definition, genau dann, wenn gilt, das Objekt M ist eine Menge, sodass M nicht ein Element von sich selber ist. Also dass eine Menge ein Element von sich selber ist, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, das hört sich unsinnig an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie eine Menge habe und die selber als Element in sich drin ist. Aber hinschreiben kann ich es mit den Begriffen, die wir uns vorhin zurechtgelegt haben auf der letzten Folie. Ich kann ja hinschreiben, M ist nicht Element in groß M. Und ich habe hier eine Definition hingeschrieben, wie die Menge N aussieht, wann ein Objekt M in der Menge N drin ist. Nämlich, das ist genau dann drin, wenn das Ding M hier eine Menge ist und M nicht ein Element von sich selber ist. Also sieht erstmal so aus, als hätte man hier was Sinnvolles definiert. Jetzt gucken wir mal an, was dieses Groß N denn für ein Objekt ist. Und da wüssten wir gerne, welche Elemente da drin sind. Naja, haben wir hier definiert, welche Sachen da drin sind. Aber wenn ich mir die Frage stelle, gilt jetzt, dass Groß N ein Element in sich selber ist oder nicht? Das gucken wir uns genau an. Also ist das Groß N ein Element in sich selber? Jetzt würde ich, naja, gucken wir uns mal an, eine Fallunterscheidung. Was kann sein? Also was ich erstmal sage, klar, entweder das N ist ein Element in sich selber oder das N ist nicht ein Element in sich selber. Also entweder das eine oder das andere. So, dann gucken wir uns mal zwei Fälle an. Der erste Fall ist der Fall, der mir zumindest plausibler erscheint. Ich würde mal sagen, dass N ein Element in sich selber ist. Klingt komisch. Also nehmen wir mal an, N ist kein Element in sich selber. Was passiert dann? Naja, wir haben die Menge M hier, die Menge N hier so definiert, dass wir gesagt haben, wenn ich ein Objekt M habe und das eine Menge ist, die nicht in sich selber als Element enthalten ist, dann gehört das Objekt zu der Menge N dazu. Das heißt, N hier ist ein Objekt, das kein Element in sich selber ist. Das heißt, wenn ich für diesen Platzhalter M hier die Menge N einsetze, weiß ich, N ist eine Menge mit N nicht Element N. Das heißt, N muss Element von N sein. Das heißt, aus der Definition von N folgt dann, dass N ein Element von N ist. Geht aber irgendwie nicht. Hier haben wir gesagt, wir sind in dem Fall, dass N nicht ein Element von N ist, und hier folgern wir, dass dann folgt, dass N doch ein Element von N ist. Also es gilt also, N ist nicht ein Element von N und N ist ein Element von N. Dies ist ein Widerspruch, weil wir eben ja gesagt haben, entweder das eine oder das andere. Was sagt uns das? Das heißt, Fall 1 kann nicht eintreten. Also somit kann Fall 1 nicht eintreten. Okay, dann gucken wir uns den anderen Fall an. Fall 2, N ist ein Element von N. So, was folgt dann aus der Definition von N? Also aus der Definition von N folgt dann, und da gucken wir uns wieder die Definition an. Also wir sind in dem Fall 2, N ist ein Element in N. Also für den Platzhalter M setzen wir jetzt die konkrete Menge N ein. N ist ein Element in N, das heißt, die Definition sagt mir, dann muss N eine Menge sein mit N nicht Element N. Das heißt, aus der Definition folgt dann, dass N nicht Element N ist. Das heißt, es gilt wieder, N ist hier Element von N und N ist kein Element von N. Auch das ist ein Widerspruch. Also dies ist ein Widerspruch. Somit kann Fall 2 nicht eintreten. Na, jetzt haben wir hier oben gesagt, es gilt entweder Fall 1 oder Fall 2. Und wir haben hier gefolgert, Fall 1 kann nicht eintreten und Fall 2 kann nicht eintreten. Aber es sollte einer von beiden eintreten. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir drehen uns im Kreis und das ist paradox. Aber wenn ich mir angucke, welche Schlussweisen wir hier gemacht haben, die sind richtig. Das heißt, was nicht stimmt, ist irgendwas mit dieser Definition hier. Und die Definition hier habe ich aber auch so hingeschrieben, wie wir uns vorher den Mengenbegriff spendiert haben. Das heißt, die einzig logische Schlussfolgerung ist, mit dem Mengenbegriff selber stimmt was nicht. Und das ist das, was ich Ihnen hier vermitteln will, dass diese naive Vorstellung von der Menge, die wir haben, die ist in den meisten Dingen im richtigen Leben genau die richtige, aber wenn wir uns komplizierte Objekte angucken, passiert da komisches Zeug. Und das heißt, wir müssen, wenn wir Mengen betrachten, sehr vorsichtig sein und uns an ein paar Regeln halten, die wir im Folgenden ja auch bereitstellen. Aber um diesen Widerspruch, den ich hier mit dieser Menge n beschrieben habe, noch ein bisschen genauer zu verstehen, gucken wir uns ein Beispiel an, mit dem man vielleicht ein bisschen leichter rumspielen kann, nämlich den Barbier von Sonnenthal. Und das ist letztendlich genau der gleiche Punkt, der hier zu einem Widerspruch führt. Und die Geschichte ist so, in dem Städtchen Sonnenthal, in dem viele komische Sachen passieren, wohnt ein Barbier, der genau diejenigen männlichen Einwohner von Sonnenthal rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Also der Barbier ist ein Mann, der wohnt in Sonnenthal und der rasiert genau diejenigen männlichen Einwohner von Sonnenthal, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage ist, rasiert der Barbier sich selber oder nicht? Jetzt können wir überlegen, okay, Fall 1 ist, er rasiert sich selber. Jetzt gucken wir an, die Geschichte hier sagt uns, der rasiert genau diejenigen, die sich nicht selber rasieren. So, er rasiert sich selber. Dann darf er sich aber eigentlich gar nicht selbst rasieren, weil er ja nur die rasiert, die sich nicht rasieren. Okay, der zweite Fall ist, er rasiert sich nicht selbst. Naja, dann muss er laut der Geschichte aber eben doch sich rasieren, weil er genau diejenigen rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Also da haben Sie genau den gleichen Widerspruch. Eben war das hier halt mit dieser Menge groß N, die auf eine komische Art und mathematisch umständlich aussehend definiert war. Hier haben wir eine Geschichte, die man ganz leicht erzählen kann, die irgendwie anschaulich klar klingt und die trotzdem irgendwas Paradoxes hat, weil die Aussage hier kann einfach nicht so sein, weil es einen Widerspruch dazu führt, dass der Barbier sich selber rasiert und auch im Widerspruch dazu führt, dass er sich nicht selber rasiert. Okay, das heißt, wir müssen, um diese Widersprüche hier zu vermeiden, müssen wir die Mengenlehre sehr sorgfältig axiomatisch aufbauen. Könnten wir hier machen, da wären wir einen Großteil von dem Semester damit beschäftigt, Mengenlehre zu betreiben. Das will ich Ihnen ersparen und mir auch. Und das ist auch nichts, was Sie im Berufsleben als Informatiker brauchen. Was Sie da brauchen, ist, dass Sie so ein bisschen ein Verständnis im Umgang damit haben. Und das werden wir hier vermitteln. Also wir werden weiter mit dem naiven Mengenbegriff arbeiten, aber wir werden den auf eine vorsichtige Art verwenden, unter der sichergestellt ist, dass keine so komischen Sachen passieren. Und zwar werden wir, wenn wir Mengen beschreiben, das sehr sorgfältig machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können eine Menge extensional beschreiben, indem wir einfach alle Elemente aufzählen, die zu der Menge gehören. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, M1 soll jetzt per Definition die Menge sein. Wie gesagt, für Mengen schreibe ich immer die geschweiften Klammern. Die Menge sein, die aus den Elementen 0, 1, 2, 3, 4, 5 besteht. Da werde ich mir manchmal ein bisschen die Arbeit sparen beim Hinschreiben. Da werde ich einfach schreiben 0, 1, 2 und dann so Pünktchen machen bis 5 und hoffen, dass dann aus dem Kontext klar ist, dass hier halt mit 3, 4 weitergehen sollte. Wir haben auch eine andere Art, Mengen zu beschreiben, nämlich intentional, indem wir nicht sämtliche Elemente von der Menge auflisten, sondern charakteristische Eigenschaften der Elemente der Menge angeben. Also zum Beispiel sage ich hier, M2 ist per Definition die Menge aller Objekte x, für die gilt. X ist ein Element in der Menge M1, die hatten wir gerade definiert, das waren die Zahlen 0 bis 5. Und x ist eine gerade Zahl. So, welche Menge beschreibt das? Also alle Zahlen, ganzen Zahlen zwischen 0 und 5, die gerade sind. Das heißt, die Zahlen 0, 2 und 4 sind genau in der Menge M2 drin. Das heißt, die extensionale Beschreibung von dieser Menge, die ich hier oben intentional beschrieben habe, ist 0, 2, 4. Als Schreibweise der Doppelpunkt, den lese ich als für die gilt. Also links vom Doppelpunkt stehen Objekte, für die gilt, und dann stehen hier die Bedingungen, die dafür gelten sollen. Und ich kann da so ein bisschen schieben. Ich kann statt x Doppelpunkt auch schreiben x Element M1, für die gilt, dass x gerade ist. Oder ich kann das Ganze auch noch auf eine andere Art schreiben. Ich kann schreiben, die Menge M2 ist die Menge aller x, für die gilt, x ist eine natürliche Zahl und x ist gerade und x ist größer gleich 0 und kleiner gleich 5. Also Sie können die gleiche Menge auf 1000 verschiedene Arten beschreiben. Und je nachdem, in welcher Vorlesung oder bei welchem Tutor Sie sind, statt dem Doppelpunkt wird oft auch einfach so ein Senkrechtstrich gemacht und statt einem Und schreiben wir oft auch einfach ein Komma. Das heißt, das, was hier steht, es beschreibt genau dieselbe Menge, die wir eben beschrieben haben, nämlich die Menge aller Objekte x, für die gilt, x ist ein Element in M1 und x ist gerade. Also im Zusammenhang mit Mengen sind Kommas immer, stehen für das Wort und. Ein bisschen aufpassen müssen wir. Wenn ich hier schreibe, die Menge aller x, für die gilt, 0 ist kleiner gleich x ist kleiner gleich 5. Das definiert eben nicht eindeutig eine Menge, weil ich bei dem, was da steht, nicht festgelegt habe, ob x jetzt eine natürliche Zahl sein soll oder soll das eine reelle Zahl sein oder eine rationale Zahl. Also ich habe nicht festgelegt, aus welchem Objektbereich das x kommt. Wo ich auch aufpassen muss, bei dem hier unten, da habe ich jetzt geschrieben, also die Menge, das sind diese geschweiften Klammern am Anfang und Ende, alle Objekte M, für die gilt, M ist eine Menge und M ist nicht Element von M. Das ist genau das Beispiel, das wir bei der Russellschen Antinomie eben hatten. Wenn ich sowas hinschreibe, führt das eben zu so einer paradoxen Aussage. Das heißt, so wollen wir Sachen auch nicht beschreiben dürfen. Das heißt, was wir als Fazit nehmen, um solche Probleme zu vermeiden, wollen wir bei intentionalen Mengendefinitionen immer angeben, aus welcher anderen Menge die ausgewählten Objekte schon stammen. Das heißt, immer wenn ich intentional eine Menge angebe, werde ich zurückgreifen auf eine Menge groß M, die ich schon kenne, von der ich schon weiß, dass es eine Menge ist. Und dieses Ding hier beschreibt mir jetzt die Menge aller Elemente klein x aus der Menge groß M, für die gilt, x hat irgendwelche Eigenschaften e. Und dieses e hier ist eine einzelne Eigenschaft oder eine Liste von Eigenschaften, die eben jedes einzelne Element aus M haben kann oder auch nicht haben kann. So, wichtige Eigenschaften von Mengen. Zum einen, alle Elemente, die in der Menge drin sind, sind verschieden. Ein Element kann nicht zweimal in der Menge drin sein. Das ist einmal drin oder es ist nicht drin. Aber wenn ich irgendein Element zweimal in die Menge reintue und einmal wieder raustue, dann ist es draußen. Also eine Menge sammelt nicht mit Vielfachheiten die Elemente, sondern die sagt nur, ob ein Element dazugehört oder nicht. Zum anderen, die Elemente in der Menge haben keine feste Reihenfolge. Das heißt, die Menge, die aus den Objekten 1, 2 und 3 besteht, kann ich so schreiben, wie ich es hier geschrieben habe. Ich kann die 2 hier auch zweimal nennen, das ändert nichts an der Menge. In der Menge kommt es nur darauf an, welches Element drin ist und welches nicht drin ist, aber nicht, wie oft es drin ist, weil es so einen Begriff von wie oft nicht gibt. Und wenn ich statt 1, 2, 3 hier 2, 1, 3 schreibe, beschreibt es immer noch dieselbe Menge. Und naja, intentional kann ich das so schreiben, die Menge aller Objekte i, für die gilt, i ist eine ganze Zahl und i ist größer 0 und kleiner gleich 3. Und Mengen können aus atomaren oder aus zusammengesetzten Elementen gebildet werden. Und eine Menge kann auch verschiedenartige Objekte enthalten. Das heißt, das, was ich hier hingeschrieben habe, also mit geschweifte Klammer auf, 1, runde Klammer auf, Pik, 8, runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf und so weiter, das Ding beschreibt mir eine Menge. Und was sind die Elemente von dieser Menge? Naja, hier die 1 ist ein Element. Das nächste Element, das hier steht, ist das Tupel Pik 8. Das nächste Element, das in der Menge drin ist, ist die Menge, die aus den beiden Farben Rot und Blau besteht. Dann haben wir hier das nächste, was da steht, sagt, die Zahl 5 gehört auch zu der Menge. Und da hinten haben wir die 1 nochmal aufgelistet, aber die hatten wir da vorne schon genannt. Das heißt, wie viele Objekte sind in der Menge drin? Das sind 1, 2, 3, 4 verschiedene Objekte sind da drin. Und Die Zahl 1 ist ein Objekt da drin, die Zahl 5 ist ein Objekt da drin, das Tuppel Peak 8 ist ein Objekt da drin und die Menge Rot-Blau ist ein Objekt da drin. Und das war's. Okay, und wir haben ein paar Mengen, auf die wir uns verlassen können, die schon da sind, von denen wir sicher sein können, das sind wirklich Mengen, mit denen nichts Komisches wie in der Russellschen Antinomie oder so passieren kann. Und das eine ist die Menge der natürlichen Zahlen. Die fängt in meiner Veranstaltung mit der 0 an. Ich glaube, in den meisten Informatikveranstaltungen fangen die natürlichen Zahlen mit der 0 an und sind dann eben die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. In Mathematikveranstaltungen kommt es, glaube ich, jeweils darauf an, bei wem Sie die Veranstaltung hören, ob die 0 dabei ist oder nicht. Also da sollten Sie sich einfach merken, hier bei mir sind die natürlichen Zahlen immer mit der 0. Wenn ich die 0 ausschließen will, schreibe ich n größer 0. Das sind die natürlichen Zahlen größer 0, das heißt die Zahlen 1, 2, 3 und so weiter. Z bezeichnet die ganzen Zahlen, also die Zahlen 0, 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 und so weiter. Q sind die rationalen Zahlen, das heißt, das sind die Brüche. Das heißt, Zahlen von der Form A durch B, wobei A und B ganze Zahlen sind und B nicht die 0 sein darf. Und R ist die Menge der reellen Zahlen. Komplexe Zahlen werden in dieser Veranstaltung nicht vorkommen, deshalb habe ich da jetzt auch kein Symbol dazu auf die Folie geschrieben. Was wir uns überlegen können, Mengen. Ich habe vorhin gesagt, eine Menge ist irgendwie ein Eimer oder ein Topf, in der so Objekte zu einem größeren Ganzen zusammenfasst. Wenn dieser Topf leer ist, dann ist das eine Menge, die kein Element enthält. Und davon gibt es genau eine Menge, die kein Element enthält und die nennen wir die leere Menge. Also die leere Menge ist die eindeutig bestimmte Menge, die kein Element enthält. Und in dieser Vorlesung werden wir die mit dem Symbol hier bezeichnen. Das ist eine Null mit so einem Schrägstrich durch. Und bei dem Schrägstrich kommt es auch darauf an, dass der von links unten nach rechts oben geht. Also das ist unser Symbol für die leere Menge. Was Sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen kennen, ist, dass die leere Menge einfach mit Mengenklammer auf Mengenklammer zugeschrieben wird. Das können Sie meinetwegen machen, wenn Sie unbedingt wollen. Ich werde das nicht machen und die Tutoren werden Ihnen vielleicht auch das irgendwie ankringeln und dazu schreiben, nehmt lieber das Symbol da drüben, das ist schöner. Das ist ganz oft bei diesen formalen Sachen auch eine Frage vom persönlichen Geschmack, ob man was hübsch findet oder nicht. Das ist bei Beweisen auch ganz oft so, dass Beweise hübsch sein können oder nicht. Wie gesagt, das ist persönliche Geschmackssache. Gut, jetzt haben wir hier die leere Menge eben eingeführt und gesagt, das ist die eindeutig bestimmte Menge, in der kein Element drin ist. Also sozusagen die kleinste Menge, die es gibt. Die Frage ist, gibt es auch eine größte Menge? Also gibt es eine Menge aller Mengen? Und da können wir eindeutig sagen, nein, die gibt es nicht. Wenn es die nämlich gäbe, könnten wir uns wieder das gleiche Beispiel wie bei der Russellschen Antinomie basteln. Also wenn wir annehmen, U wäre die Menge aller Mengen, also U sozusagen die Universalmenge, dann kann ich hinschreiben N, ist per Definition die Menge aller Objekte M, die aus U kommen, für die gilt, M ist kein Element in M. Hier haben wir uns an alles gehalten, was wir eben an vorsichtigen Schreibweisen eingeführt haben. Wir haben gesagt, okay, also unsere Annahme U ist wirklich eine Menge, die Menge aller Mengen. Die haben wir hier hingeschrieben. Dann haben wir hier intentional beschrieben, gesagt, ein Objekt kommt aus einer Menge, von der ich sicher weiß, dass es eine Menge ist. Und dann werden irgendwelche Eigenschaften von dem Objekt aufgelistet. Also wenn U eine Menge ist, dann ist dieses N hier auch eine Menge. Und das N ist aber genau die Menge, die wir in der Russellschen Antinomie uns angeguckt haben. Also die Menge, zu der die Frage, ist N ein Element in sich selber, nicht geklärt werden kann. Und um den Widerspruch aufzulösen, ist die einzige Lösung zu sehen, dass dieses Objekt U hier, also diese Menge aller Mengen, einfach nicht existieren kann. Also das sollten Sie sich merken, es gibt die Menge aller Mengen gibt es nicht. Trotzdem können wir mit Mengen so eine Art Algebra betreiben. Wir können zunächst mal gucken, wann sind zwei Mengen gleich. Und per Definition legen wir fest, zwei Mengen m und n sind gleich. Und da werde ich auch einfach kurz hinschreiben, m gleich n, falls sie dieselben Elemente enthalten. Das heißt, für jedes Element x, das in der Menge groß m liegt, gilt, x liegt auch in der Menge groß n. Und umgekehrt, für jedes Element x, das in der Menge groß n liegt, gilt, x liegt auch in der Menge m. Das heißt, zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten. Da muss man mit der leeren Menge und den ganzen Schreibweisen wieder aufpassen. Die leere Menge hier ist ungleich dem Ding hier. Warum? Das hier, was hier rechts steht, ist die Menge, das deute ich mit den geschweiften Klammern auf und zu an, die Menge, in der ein Objekt drin ist, nämlich die leere Menge. Das heißt, das Ding, was hier steht, auf der rechten Seite, ist eine Menge, in der ein Element drin ist. Und das, was auf der linken Seite steht, ist die leere Menge, in der ist kein Element drin. Das heißt, die beiden Mengen sind nicht gleich. Okay, was ist eine Teilmenge? Wenn ich zwei Mengen m und n habe, dann ist m eine Teilmenge von n. Das schreibe ich hier kurz mit dem Symbol. Wenn jedes Element, das in m drin liegt, auch in n drin liegt. Das kann ich mir durch so Venn-Diagramme auch veranschaulichen. Wenn das hier meine Menge n ist und das hier meine Menge m, dann ist m eine Teilmenge von n. Und wenn wir in die Definition hier reingucken, m darf durchaus auch gleich n sein. Wenn wir wollen, also wenn wir ausdrücken wollen, dass m eine echte Teilmenge ist, dann schreiben wir das Symbol hier, wo wir das Teilmengensymbol haben und das Gleichheitszeichen drunter durchgestrichen haben. Also m ist eine echte Teilmenge von n, wenn m eine Teilmenge von n ist, aber nicht gleich ist. Das heißt, wenn es mindestens ein Element gibt, das in der Menge n hier drin liegt, aber in der Menge m nicht drin liegt. Und genauso haben wir Symbolen für Obermenge. Also ich sage, m ist eine Obermenge von n. M ist eine Obermenge von n, falls n eine Teilmenge von m ist. Und genauso sage ich, m ist eine echte Obermenge von n, wenn n eine echte Teilmenge von m ist. Und als alternative Schreibweisen für dieses echte Teilmengensymbol, das ist die Schreibweise, die im Skript auch meistens benutzt wird, ist die hier, also dass man da so ein angedeutetes Gleichheitszeichen hat, bei dem das Gleichheitszeichen durchgestrichen ist. Das sind zwei Schreibweisen für dieselbe Aussage. Okay, und dann werden wir als Abschluss von der Vorlesung heute einen Satz beweisen. Nicht um des Satzes willen, sondern um des Beweises willen. Und zwar der Satz sagt aus, wenn wir drei Mengen haben, m, n und p, dann ist zum einen gilt m gleich n, genau dann, wenn m eine Teilmenge von n ist und m eine Obermenge von n ist. Das ist die erste Aussage von unserem Satz. Die zweite Aussage von unserem Satz ist, wenn m eine Teilmenge von n ist und n eine Teilmenge von p ist, dann ist auch m eine Teilmenge von p. Und das beweisen wir jetzt noch. Also der Beweis davon, für die Aussage A, gucken wir uns an, was heißt das, dass m gleich n ist. Da gucken wir in unsere Definition rein. Ich weiß per Definition, das war die Definition 2.4, da sollten Sie im Skript nachgucken, ist m gleich n genau dann, wenn für alle x aus m gilt, x ist auch ein Element in n. Und umgekehrt, für alle x aus n gilt, x ist auch ein Element in m. So, was heißt das? Naja, die erste Aussage hier gilt genau dann, wenn jedes Element in m ist auch ein Element in n. Und die zweite Aussage sagt, jedes Element in n ist auch ein Element in m. So, und jetzt gucken wir in unsere Definition rein, die gesagt hat, wie der Begriff der Teilmenge definiert ist. Das ist die Definition 2.5a. Die sagt, die erste Zeile sagt uns genau, dass m eine Teilmenge von n ist. Und die zweite Zeile hier sagt uns genau, dass n eine Teilmenge von m ist. Und jetzt gucken wir noch in die Definition von dem Begriff Obermenge rein. Das ist das, was in der Definition 2.5b gemacht wurde. Das m Teilmenge n und das und schreiben wir einfach ab. Und dass n eine Teilmenge von m ist, heißt, dass m eine Obermenge von n ist. So, und jetzt haben wir hier so eine Kette von genau dann, wenn Pfeilen, die sagt, m ist gleich n, genau dann, wenn m eine Teilmenge von n ist und m eine Obermenge von n ist. Und das ist genau das, was wir in dem Teil A beweisen wollten. Das heißt, mit dem Beweis von A sind wir fertig. Dann gucken wir uns noch die Aussage B an. Was war die Behauptung? Dass wenn m eine Teilmenge von n ist und n eine Teilmenge von p, dass dann folgt, m ist eine Teilmenge von p. So, das wollen wir beweisen. Also unsere Voraussetzung ist, m ist eine Teilmenge von n und n ist eine Teilmenge von p. Wir wollen beweisen, dass m eine Teilmenge von p ist. Um sowas zu beweisen, nehmen wir uns ein beliebiges Element hier raus. Also wir sagen, sei klein m ein beliebiges Element aus der Menge groß M. Was wir zeigen müssen, ist, dass das klein m in der Menge groß P liegt. Und dadurch, dass wir hier gesagt haben, dass klein m ist irgendein beliebiges Element, haben wir, sobald wir gezeigt haben, dass das in P liegt, haben wir wirklich bewiesen, dass groß M eine Teilmenge von P ist. So, und wie machen wir das? Naja, was weiß ich? Ich weiß, M ist in M. So, jetzt weiß ich, weil M eine Teilmenge von N ist, weiß ich nach der Definition vom Begriff Teilmenge, dass m dann auch ein Element in der Menge groß N ist. Weil m ist eine Teilmenge von N, wenn gilt, jedes Element in m ist auch ein Element in N. So, und jetzt weiß ich aber auch noch, n ist eine Teilmenge von p und gemäß der Definition vom Begriff Teilmenge kann ich dann auch folgern, naja, weil m in n ist und n eine Teilmenge von p ist, muss m auch in p sein. Und damit ist unser Beweis fertig. Das heißt, in dem Beweis hier ist eigentlich gar nichts passiert. Es ging mir nur darum, Ihnen zu zeigen, wie man sowas aufschreiben kann. Also wenn ich irgendwie über zwei Mengen zeigen will, dass die eine in der anderen enthalten ist, mache ich das meistens so, dass ich mir ein beliebiges Element da rausnehme und zeige, dass für dieses Element das gilt. Und das Element darf dann aber auch kein Beispiel sein, sondern Sie müssen da wirklich das auf die Art machen, dass Sie sagen, Sie nehmen sich ein beliebiges. Oder was oft auch funktioniert, wenn Sie über Mengen was zeigen wollen, dass Sie über so genau dann Wenn-Pfeile und Aussagen argumentieren. Das kommt ganz drauf an, was Sie beweisen wollen. Da werden wir in der nächsten Vorlesungsstunde auch noch jede Menge Beispiele kennenlernen. So, das war das, was ich heute in der Vorlesung mit Ihnen machen wollte. Ich freue mich, wenn Sie gleich in der Fragestunde noch dabei sind. Also wir machen jetzt eine Pause bis 11:15 und danach gibt es die Fragestunde. Es ist so, dass dadurch, dass die Studienordnung jetzt ja geändert wurde, ist es so, dass die Fragestunde Ihnen einen zusätzlichen Kreditpunkt bringt. Das heißt, die Veranstaltung hat dieses Jahr einen Kreditpunkt mehr als im letzten Jahr. Das heißt, die Fragestunde oder Ergänzungsübung gehört offiziell zu der Veranstaltung dazu. Aber genauso wie es keine Anwesenheitspflicht bei der Vorlesung gibt, gibt es natürlich auch keine Anwesenheitspflicht bei der Fragestunde. Aber Sie können, glaube ich, die Fragestunde, wenn Sie die richtig nutzen und wirklich Fragen stellen und sich Dinge noch erklären lassen, können Sie da sehr viel profitieren davon. Also nutzen Sie das Angebot. Um 9:15 geht's weiter.